Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Kernkraft als Klimaretter. Warum viele Länder auf Atomstrom setzen. Ein Feature von Martin Reischke.
An einem Frühlingstag im April dieses Jahres hat sich eine kleine Gruppe von Menschen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe versammelt. Sie wollen ein Schreiben in den Briefkasten des höchsten Gerichtes der Bundesrepublik einwerfen. Im Video haben sie den Moment festgehalten.
So, jetzt ist es soweit. Jetzt reichen wir Verfassungsbeschwerde ein gegen den Atomausstieg.
Rainer Klute ist Vorsitzender von Nuklearia e.V., einem Verein, der die Atomkraft in Deutschland wieder salonfähig machen will. Als einer von 12 Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern war Klute maßgeblich an der Ausarbeitung der Verfassungsbeschwerde gegen den Atomausstieg beteiligt. Nur, den deutschen Atomausstieg hat der Bundestag schon im Dezember 2001 beschlossen, vor über 20 Jahren also. Zuletzt wurde das Gesetz im Juni 2011 novelliert. Bis zum Ende des Jahres sollen die letzten 3 deutschen Kernkraftwerke vom Netz gehen. Ist da der Zug nicht längst abgefahren? Nicht ganz, findet Rainer Klute.
Jetzt ist es aber so, dass ein Gesetz auch verfassungswidrig werden kann, nämlich wenn neue Tatsachen vorliegen. Und das ist beim Atomausstieg der Fall. Grundlage für den Atomausstieg war ja die Annahme der Bundesregierung, dass die Kernenergie eine Hochrisikotechnologie sei. Da sagt die Wissenschaft etwas anderes.
Klute bezieht sich auf einen Bericht des Joint Research Centers, also des wissenschaftlichen Dienstes der Europäischen Kommission, der die Frage untersucht hat, ob Kernenergie als nachhaltig einzustufen ist.
Und dieser Bericht sagt ganz klar, dass die Kernenergie von ihren Folgen her etwa mit Sonne und Wind gleichgesetzt werden kann.
Tatsächlich steht dies so in der Zusammenfassung der Untersuchung. Auch auf diesen Bericht stützte sich die Europäische Kommission, als sie Ende 2021 vorschlug, Kernkraft in die EU-Taxonomie aufzunehmen. Eine Verordnung, die diese Energieart damit als nachhaltig einstufen würde und zu höheren Investitionen in die Atomkraft führen dürfte. Das ist Wasser auf die Mühlen von Atomfreunden wie Rainer Klute. Nicht die Atomkraft sei gefährlich, sondern der deutsche Ausstiegsbeschluss. So sieht es der Vereinsvorsitzende. Denn weil die erneuerbaren Energien noch nicht den kompletten Energiebedarf decken könnten, sei Deutschland ohne Atomstrom auf fossile Energieträger angewiesen.
Das bedeutet Erdgas, das bedeutet Kohle und das bedeutet CO2-Emissionen. Und bei Kohle gerade auch Luftverschmutzung. Luftverschmutzung wiederum gefährdet die Gesundheit. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit wird da bedroht. Die Freiheitsrechte werden bedroht.
Deshalb hat Klute nun die Verfassungsbeschwerde auf den Weg gebracht. Folgt man seiner Argumentation, wäre die Lösung eigentlich ganz einfach.
Die Kernenergie ist ja die einzige Möglichkeit, die wir haben in Deutschland, um die Lasten tatsächlich zu verringern. Nicht nur in der Zukunft, sondern auch jetzt schon. Eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht.
Doch Klutes Verfassungsbeschwerde wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 18. Mai nicht zur Entscheidung angenommen. Und auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen glaubt nicht, dass wir im Kampf gegen den Klimawandel auf Kernkraft setzen müssen.
Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine macht ja auf erschreckende, auf wirklich schreckliche Art und Weise deutlich, was im Alltag manchmal vergessen wird. Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie und gerade in Zeiten, wo wenige hundert Kilometer von uns entfernt ja AKWs angegriffen worden sind, erscheint es wirklich nicht sinnvoll, aus Sicherheitsgründen nicht sinnvoll, Laufzeiten in Deutschland zu verlängern.
Doch der Krieg in der Ukraine hat auch die Energiedebatte verändert. Tatsächlich zeigte der russische Angriff auf das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja Anfang März, welches Gefahrenpotenzial ein AKW im Kriegsfall darstellen kann. Einerseits. Andererseits aber wurden gleichzeitig Forderungen nach Laufzeitverlängerungen lauter, etwa durch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und nun auch durch CDU-Chef Friedrich Merz, um sich so von russischen Öl- und Erdgaslieferungen schneller lösen zu können. Belgien will nun den ursprünglich für 2025 geplanten Atomausstieg um 10 Jahre verschieben. Und auch in der Bundesregierung scheint es zu brodeln. FDP-Finanzminister Christian Lindner fordert, entgegen dem bestehenden Ausstiegsbeschluss, über den bisher in der Koalition Konsens herrschte, plötzlich eine offene Debatte über die Weiternutzung der Atomkraft. Dabei haben das Bundesumwelt- und das Bundeswirtschaftsministerium den möglichen Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke längst prüfen lassen. Ein Zitat aus dem Prüfvermerk der beteiligten Ministerien:
Im Ergebnis einer Abwägung von Nutzen und Risiken ist eine Laufzeitverlängerung der 3 noch bestehenden Atomkraftwerke auch angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen.
Zu gering seien die zusätzlich produzierten Strommengen. Und es gebe noch andere Hindernisse, sagt Bundesumweltministerin Lemke.
Man muss vielleicht dem Eindruck widersprechen, dass man wie ein Lichtschalter einfach die AKWs anlassen könnte, ja, dass das mit An- und Ausknipsen geht. Das ist technisch eben, wenn wir über 3 oder 5 Jahre Laufzeitverlängerung reden, ist das nicht der Sachverhalt, über den dort gesprochen wird, sondern nochmal Brennstoff müsste besorgt werden, Sicherheitsüberprüfungen müssten nachgeholt werden, vermutlicherweise müsste nachgerüstet werden und sämtliche Risiken würden an den Staat übergehen. Und demgegenüber ist der verstärkte und schnellere Ausbau der Erneuerbaren einfach billiger und sicherer. Deshalb ist das der präferierte Weg.
Auch die Betreiberunternehmen der noch verbliebenen 3 deutschen Kernkraftwerke stehen fest zum Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung. Das Thema Atomkraft, so teilen sie auf Anfrage schriftlich mit, sei für sie in Deutschland erledigt. Es bleibt also dabei, dass die letzten 3 deutschen Kraftwerke zum Ende des Jahres vom Netz gehen sollen. Rainer Klute vom Verein Nuklearia e.V. hält die ministerielle Prüfung dagegen für ideologiegetrieben und das Ergebnis für falsch. Und Klute ist nicht allein. Unterstützung findet er in anderen EU-Staaten. Denn in Europa ist eine heiße Diskussion darüber entbrannt, welche Rolle Kernkraft im zukünftigen Energiemix spielen soll. Und nicht überall sind die Fronten so klar wie in Deutschland.
Ich bin Biologin und Umweltschützerin. Ich kümmere mich um Wölfe in Finnland. Ich bin keine Lobbyistin und werde nicht von der Atomindustrie bezahlt. Durch uns ist es zum Mainstream geworden, dass man Umweltschützer sein kann und gleichzeitig Atombefürworter.
Das ist Thea Törminen. Seit ihrer Jugend engagiert sich die 39-jährige Finnin im Umwelt- und Artenschutz und ist eine enthusiastische Verfechterin von Atomkraft. Törminen ist auch Grünen-Mitglied geworden, seit sich die Partei in Finnland vor einigen Jahren für Kernkraft geöffnet hat. Für die Unterstützer von Atomkraft gilt Finnland als Vorzeigestaat. Als erstes Land weltweit wurde an der finnischen Westküste ein Endlager für hochradioaktiven Müll errichtet, das schon in wenigen Jahren in Betrieb gehen soll. Und in der Nähe des Lagers soll noch im Sommer der neue Block des Kraftwerks Olkiluoto in Betrieb gehen. In ihrem Land gäbe es wenig Proteste gegen die Atomkraft, erzählt Törminen. Doch wenn die Umweltaktivistin im Ausland für die Kernenergie eintritt, werde die Stimmung bisweilen aggressiv.
Wir sind auf Klimademos von deutschen Teilnehmern attackiert worden. Zum letzten Mal beim Klimagipfel in Glasgow. Da wurden wir physisch angegriffen von jemandem aus Deutschland. Das hat mich wirklich schockiert, weil ich in Finnland ständig an Klimademos teilnehme und sich niemand daran stört. Wir hatten da auch nie irgendwelche negativen Rückmeldungen. Es war wirklich ein Kulturschock.
Denn wer gegen den Klimawandel kämpfen will, müsse auch auf die Nutzung der CO2-armen Kernenergie setzen. So sieht es Törminen. Einwände wie die ungelöste Frage des Atommülls oder die Risiken einer Reaktorkatastrophe wie in Tschernobyl oder Fukushima wischt sie schnell vom Tisch. Was die Abfälle angeht, so hätten die Finnen mit dem Bau des Endlagers für hochradioaktiven Müll ihre Hausaufgaben schließlich schon längst gemacht. Und das Risiko eines Atomunfalls müsse man eben gegen andere Risiken abwägen.
Der Klimawandel wird noch viel, viel schlimmer sein als mehrere schwere nukleare Unfälle. Das ist etwas völlig anderes. Heute schon sterben tausende Menschen an Luftverschmutzung, weil wir fossile Brennstoffe nutzen. Auch das ist ein völlig anderes Level. Wir müssen wirklich anfangen, das Risiko der Atomenergie mit dem Risiko zu vergleichen, sie eben nicht zu nutzen. Und wenn man das tut, wird man feststellen, dass die Vorteile der Atomenergie ganz klar überwiegen. Da ist es doch völlig verrückt, noch funktionierende AKWs abzuschalten.
Wer einen Blick auf die Electricity Map wirft, versteht, wovon Törmänen spricht. Auf einer virtuellen Landkarte stellt die App den CO2-Verbrauch bei der Stromerzeugung verschiedener Länder dar. Länder mit hohen Emissionen sind tiefrot gefärbt. Staaten mit geringem CO2-Ausstoß in der Stromproduktion dagegen grün. So wie Frankreich, das mehr als die Hälfte seines Stroms aus Kernkraft bezieht. Deutschland dagegen ist eher orange, weil noch viel Energie aus fossilen Rohstoffen produziert wird. Auch Simon Müller, Direktor der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende, findet die Weiternutzung von Kohle und Gas problematisch. Doch seine Analyse unterscheidet sich grundsätzlich von der von Törmänen.
Es ist ja richtig, wenn man sagt, wir haben sehr viele Tote durch Luftverschmutzung von fossilen Energien. Aber daraus muss man den Schluss ziehen, dass man aus den fossilen aussteigen muss und dann sich ganz nüchtern hinsetzen und angucken, was ist der schnelle, günstige Weg, um da rauszukommen. Und da sind wir nun mal in der Situation, dass die Zeiten sich geändert haben. Und die günstigste Energieform, die wir zur Verfügung haben, die darüber hinaus auch schnell ausgebaut werden kann, sind eben die Erneuerbaren.
Tatsächlich sind die Kosten für Strom aus Sonne und Wind in den vergangenen Jahren massiv gesunken, während Atomstromkosten aufgrund immer neuer Sicherheitsmaßnahmen in den Kraftwerken tendenziell eher steigen dürften. Von den Aufwendungen für die teure und aufwendige Entsorgung des Atommülls ganz abgesehen, die in Deutschland vom Steuerzahler getragen werden. Auch als Ergänzung zu Sonne und Wind ist Kernkraft nur bedingt geeignet, da die Meiler zu träge sind, um die Produktionsschwankungen der erneuerbaren Energien flexibel auszugleichen. Kernkraftbefürworter argumentieren jedoch, dass nur die Atomkraft die Versorgungssicherheit bieten könne, die erneuerbaren Energien fehle, eben weil diese aufgrund der Abhängigkeit von den Wetterverhältnissen zu unregelmäßig Strom produzieren und große Stromspeichermöglichkeiten noch nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stünden. Müller widerspricht.
Die Technologien sind entweder bereits im Markt oder unmittelbar davor, marktreif zu werden. Das heißt, wir haben alle Zutaten, um ein sicheres, bezahlbares Energiesystem auf Basis von erneuerbaren Energien jetzt sofort aufzubauen. Das ist lediglich eine Frage des politischen Willens und der praktischen Umsetzung.
Noch aber nutzt auch Deutschland viel Kohle und Gas. Und nicht alle Länder in Europa teilen Simons Einschätzung. Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Finnland oder die Slowakei wollen weiter auf die Kernenergie setzen. Und Polen will sogar neu in die Technologie einsteigen, um endlich von der klimaschädlichen Kohle wegzukommen.
Polen will eine Leistung von 6 bis 9 Gigawatt Nuklearstrom an mindestens 2 Standorten installieren. Einer im Norden und einer in der Mitte des Landes. Das ist Teil unserer Dekarbonisierungsstrategie. Das erste Kraftwerk soll an der Ostsee westlich von Danzig entstehen. Der Umweltbericht ist schon veröffentlicht worden. Der Standort ist ausgewählt und bis zum Ende des Jahres soll der Fabrikant bestimmt werden. Wenn alles glatt läuft, können die Kraftwerke 20 bis 30% der polnischen Energie produzieren.
Sagt Adam Blasowski von der polnischen Umweltorganisation Fota for Climate, die die Pläne der Regierung unterstützt. So wie die Finnen Thea Törmänen sieht Blasowski keinen Widerspruch zwischen Umweltschutz und Atomkraft. Auch in Polen gäbe es wenig Proteste gegen die Atomkraft. Aber warum unterstützen die polnischen Bürgerinnen und Bürger die neue Technik? Es gehe um Umweltaspekte und energiepolitische Autarkie, erklärt Blasowski. Und dann gäbe es dann noch einen anderen Grund.
I will be blunt. For some of the people,
ich will ehrlich sein. Für manche Menschen ist das beste Argument für die Atomkraft die Tatsache, dass Deutschland dagegen ist. Für viele ist das wirklich ein starkes Argument, dass man so seine Unabhängigkeit zeigen kann, dass man tun kann, was man möchte und dass niemand anders dir sagen kann, was richtig ist und was nicht.
Ist Deutschland ein so sendungsbewusster Musterschüler der Energiewende, dass es durch sein schulmeisterhaftes Verhalten potenzielle Partner zu Gegnern gemacht hat? Ganz abtun will auch Simon Müller von der Denkfabrik Agora Energiewende diesen Vorwurf nicht.
Es ist tatsächlich so, Deutschland tritt international schon ab und zu auf eine Art und Weise auf, dem Rest der Welt zu erklären, wie es funktioniert. Ich denke, es stimmt, Deutschland hat sich verdient gemacht, gerade mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, die Kosten für Erneuerbare zu reduzieren. Aber in einigen Fällen ist es vielleicht das Beste, dann einen Schritt zurückzutreten und es den anderen Ländern zu überlassen, nüchtern auf die Zahlen drauf zu gucken und weniger zu schieben. Und das ist dann, glaube ich, auch ein Weg, der hilft, damit diese Entscheidungen auch auf Basis von rationalen Zahlen getroffen werden.
Ein nüchterner Blick auf die Dinge. Das ist es auch, was Hartmut Schindl vom Entsorgungswerk für Nuklearanlagen, kurz EWN, an diesem sommerlichen Vormittag auf dem Betriebsgelände des stillgelegten Kernkraftwerks Lubmin in der Nähe von Greifswald anbietet.
Schön, dass Sie sich heute ein bisschen Zeit genommen haben, sich mal hier eine alte russische kerntechnische Anlage anzuschauen. Aber ich denke mal, ist ja nicht verkehrt, sich sowas mal anzuschauen. Denn in der Welt sind solche Anlagen ja noch im Betrieb.
Schindl hat sein ganzes Berufsleben im KKW Lubmin zugebracht. Früher als Schichtverantwortlicher im Kraftwerk, heute in der Unternehmenskommunikation des EWN, das für den Rückbau der Anlage verantwortlich ist. Für die kleine Besuchergruppe hat Schindl eine Präsentation vorbereitet.
Hier haben wir ein Standortbild, die gesamte Anlage.
Auf dem riesigen Areal am Greifswalder Bodden stehen 8 Kraftwerksblöcke. 4 davon waren zu DDR-Zeiten in Betrieb, 1990 wurden sie stillgelegt. Block 6 ist ein ganz besonderes Industriedenkmal, weil er noch vor der politischen Wende fertiggestellt, aber nie mit radioaktiven Brennelementen bestückt wurde und auch nie in Betrieb gegangen ist, kann man ihn heute ohne Strahlenschutzmaßnahmen besichtigen. Mit einem Kleinbus fährt Schindl mit seinen Gästen auf das Werksgelände. Dann hält er vor der mächtigen Betonfassade von Block 6. Hinter einer schweren Stahltür führen lange, blau gestrichene Gänge ins Innere des Kraftwerkblocks.
Tja, gar nicht weit gelaufen, schon stehen wir hier vor dem Reaktor. Das ist natürlich genau in der Mitte von diesem Gebäude hier. Aber so viel sehen wir nicht.
Denn der Reaktor ist von einer 4 Meter dicken Betonhülle umgeben.
Immer langsam, immer. Ne? Nicht, dass Sie stolpern hier. Ne?
Durch dicke Brandschutztüren und über Treppengänge geht es weiter nach oben. Dann steht Schindl plötzlich vor ein paar Metallstufen, die hoch zu einer Luke führen. Sie gibt den Blick auf den Reaktorkern frei.
Bitte sehr. Gehen Sie mal auf. Die Luke war damals auch schon drin. Ne? Die ist nicht für Besucher eingebaut worden. Wenn der Deckel auf dem Reaktor drauf ist, ja, der hat ja auch eine gewaltige Abschirmwirkung. Also, ne? Das ist ja auch möglich, in so einen Reaktor hineinzugehen. Die Radioaktivität ist ja im Reaktor drin.
Ruhig und sachlich erklärt Schindl die Anlage. Und wenn man ihm so zuhört, kann einen schnell das wohlige Gefühl beschleichen, dass bei Menschen wie ihm die Atomkraft und der nukleare Abfall in sicheren Händen sind. Denn für Schindl ist klar:
Egal, was wir hier machen, ganz egal, was wir hier machen, es darf eines nicht passieren. Es darf nicht zu unkontrollierten Freisetzungen von Radioaktivität kommen. Ja, die Radioaktivität ist das Entscheidende. Die Strahlung ist erst die Folge der Radioaktivität. Denn die Radioaktivität zerfällt ja und dabei entsteht Strahlung. Und wenn Sie keinen Kontakt zur Radioaktivität haben, dann haben Sie auch keinen Kontakt zur Strahlung. Ja, und das ist unser Ziel und das setzen wir hier um.
Nur, was Hartmut Schindl hier modellhaft erklärt, funktioniert in der Betriebspraxis von laufenden Kernkraftwerken zwar meistens, aber eben leider nicht immer, wie die schweren Havarien von Tschernobyl oder Fukushima zeigen. Außerdem heißt es, dass sämtliche sicherheitsrelevante Bauteile regelmäßig überprüft und gewartet werden müssen, um mögliche Störfälle schon im Vorfeld zu verhindern. Das ist extrem aufwendig und teuer. und führt aktuell etwa in Frankreich dazu, dass rund die Hälfte der Reaktoren abgeschaltet sind, weil Korrosionsrisse im Kühlsystem entdeckt wurden, die erst untersucht werden müssen. Auch deshalb glaubt Simon Müller von der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende nicht daran, dass Kernkraftwerke einen nennenswerten Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten können.
Das heißt, das Problem der Atomenergie ist gar nicht so sehr, dass sie jetzt zur Rettung kommen kann als Brückentechnologie. Im Gegenteil, sie ist im Moment das große Sorgenkind für die Energieversorgung, die Sicherheit der Stromversorgung in Europa, eben weil im Moment die Hälfte der Atomreaktoren in Frankreich vom Netz gegangen sind.
Hinzu kommt, Ausbaupläne wie etwa im englischen KKW Hinkley Point, im französischen Kraftwerk Flamanville oder im finnischen Olkiluoto sind stets viel teurer geworden und haben deutlich länger gedauert als ursprünglich geplant. Dem polnischen Umweltaktivisten Adam Blasowski schreckt das nicht ab, zumal sein Land einen anderen Weg gewählt habe.
Das Projekt im finnischen Olkiluoto wurde immer wieder verschoben, weil es natürlich immer länger dauert als erwartet, wenn man wie dort einen neuen Reaktortyp zum ersten Mal baut. Das ist ganz normal, aber in Polen bauen wir einen Druckwasserreaktor, den gibt es schon, also geht es schneller. Natürlich ist das Projekt ambitioniert, aber das Umweltgutachten wurde bereits veröffentlicht und bisher liegen wir gut im Zeitplan.
Schon 2033 soll das polnische Kraftwerk ans Netz gehen. Ein sehr straffer Zeitplan für ein so großes Projekt. Und glaubt man den Versprechungen der Atomindustrie, könnte es in Zukunft sogar noch viel schneller gehen. In einem Video wirbt der britische Rolls-Royce-Konzern für die sogenannten Small Modular Reactors, kurz SMRs, die das Unternehmen entwickeln und so die Energieversorgung des Vereinigten Königreiches langfristig sichern will.
At Rolls-Royce, we have the answer. The Rolls-Royce SMR is a low-cost, clean energy solution. Made in the UK for industrial, utility and energy customers. A factory-built nuclear power plant.
Der Konzern verspricht günstige und saubere Energie für Industrie und Endverbraucher. Hergestellt in einem Kernkraftwerk, das praktisch vom Fließband kommt. Erst vor einigen Monaten hat die britische Regierung verkündet, das Vorhaben mit umgerechnet rund 250 Millionen Euro zu unterstützen. Weltweit setzt die Atomindustrie große Hoffnungen in das neue System. Die kleinen modularen Reaktoren sollen wie Fertighäuser in einer Fabrik hergestellt und am Montageort ganz einfach installiert werden. Schnell, kostengünstig und flexibel. Auch Länder wie Kanada, Frankreich, die USA und Russland wollen viel Geld in die Entwicklung der modularen Reaktoren stecken. Doch Bundesumweltministerin Lemke ist skeptisch.
Wenn Sie statt einem großen AKW, wenn ich es so ausdrücke, viele kleine bauen, dann ist das Risiko damit ja nicht weg, aber es ist massiv verbreitert. Das heißt, Sie haben es nicht in einem, sondern Sie haben es in vielen Reaktoren, die dann möglicherweise kleiner sind, aber trotzdem risikobehaftet sind. Und ich glaube, dass das die Grundsatzfrage, im Übrigen auch die nach der Endlagerung, auch nicht löst.
In der Bundesrepublik werden die neuartigen Reaktoren ohnehin nicht zum Einsatz kommen, weil auch für sie der Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung zum Ende diesen Jahres gilt. Und auch der deutsche Kerntechnikexperte Bruno Merk ist vom Konzept der kleinen modularen Reaktoren nicht überzeugt.
Wir wissen, die Economy of Scale, also dass das Ganze billiger wird, wenn es größer wird, das ist ganz klar. Also kleiner ist mit Sicherheit teurer. Jetzt sagt Rolls-Royce, das Problem lösen wir dadurch, dass wir die Dinge so klein machen, dass wir sie in der Fabrik bauen können und einfach reihenweise ausstoßen können. Die Ökonomie der Serienproduktion in der Kerntechnik wurde leider nie nachgewiesen.
Denn bisher gibt es keinerlei Erfahrung mit der Massenfertigung von Atomanlagen. Merck, der viele Jahre in Deutschland zu Partitionierung und Transmutation, also der Aufbereitung von hochradioaktiven Abfällen, geforscht hat, ist vor einigen Jahren an die Universität Liverpool gegangen. In Deutschland gab es nach dem endgültigen Ausstiegsbeschluss für einen Kernforscher wie ihn keine berufliche Perspektive mehr. Nun tüftelt er in England am Atomreaktor der Zukunft. Arbeitstitel des Programms: Imagine.
Aus meiner Sicht ist das die Kernenergie des 21. Jahrhunderts. Das heißt, eine Kernenergie, die das Ziel hat, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Energiesicherheit, Ressourcensicherheit, Partitioning und Transmutation, also das Endlager leichter zu machen, das bekommen wir noch zusätzlich. Und das Ganze natürlich sicher und das Ganze machbar in vernünftigen Kosten und auch in einer vernünftigen Zeit des Baus eines Reaktors.
Wenn man den Worten Merck's Glauben schenken darf, könnte Imagine auf einen Schlag gleich mehrere Probleme der Energiewirtschaft lösen. Denn der neue Reaktor soll auf Basis des Uranisotops 238 laufen, das in herkömmlichen Reaktoren bisher nicht genutzt werden kann, aber in sehr großen Mengen in abgebrannten Brennstäben und Nebenprodukten der Atomindustrie vorhanden ist. So könnte vorhandener Atommüll recycelt werden. Gleichzeitig wäre der umweltschädliche Uranabbau für sehr lange Zeit nicht mehr nötig.
Wir bekommen einen Faktor 100 Energie aus Rohstoffen, die wir schon ausgegraben haben. Also nicht neu graben, sondern das ist schon da. Das sind Materialien, die liegen entweder in Form abgebrannten Brennstoffs vor oder in Form sogenannter Tailings. Also das Material, das anfällt, wenn das Uran angereichert wird, ist ja immer nur ein kleiner Teil, der angereichert wird, ein ganz großer Teil wird ja abgereichert und der kann eigentlich momentan nur bedingt weiterverwendet werden und das könnte man alles nutzen.
Mussten die Brennelemente bisher teuer und langwierig in separaten Anlagen wieder aufbereitet werden, soll all das in Zukunft im Reaktor selbst passieren. Selbst hochradioaktiver Müll würde im Vergleich zu heute nur in kleinsten Mengen anfallen, erklärt Merck.
Das heißt, ich habe die Rechnung mal für UK geführt. Der abgebrannte Brennstoff plus die Tailings, die in UK rumliegen, würden genügen, um UK beim derzeitigen Stromverbrauch für 7500 Jahre mit Strom zu versorgen. Und das vor dem Hintergrund vollkommen unabhängig, weil die Rohstoffe sind im Land. Es ist nur eine Frage der Technologie, diese Rohstoffe nutzbar zu machen.
Energieautarkie für Jahrtausende. Eine verlockende Vorstellung. Doch auch Merck muss zugeben, die Forschung an der neuen Technologie wird extrem teuer. Und bis ein Reaktor in Industriegröße einsatzbereit sein könnte, werden wohl noch mindestens 2 Jahrzehnte vergehen. Trotzdem setzen viele Länder auf die Atomkraft, um ihre Klimaziele zu erreichen. Und mit der EU-Taxonomie ist der Streit um die Nutzung der Kernkraft längst auch in Brüssel angekommen. Länder wie Frankreich werben dafür, Kernkraft in die Verordnung aufzunehmen und so als nachhaltig einzustufen. Schließlich ist das Land mit der hohen Atomstromquote und Plänen für den Bau kleiner modularer Kraftwerke auf gute Rahmenbedingungen für Investitionen in die Atomkraft angewiesen. Genau das sieht der Vorschlag der Europäischen Kommission nun auch vor.
Wenn Atomkraft nicht Teil der Taxonomie wird, ist es keine wissenschaftliche Entscheidung, sondern eine politische. Und es gibt keine Argumente dafür. Ich denke, dass wir anerkennen müssen, dass man aus anderen Gründen gegen Atomkraft sein kann. Aber bitte behaupten Sie nicht, dass es nicht nachhaltig sei, wenn alle Untersuchungen das Gegenteil zeigen.
Doch ganz so klar ist die Sache dann doch nicht. Schließlich wird weiter über den Umgang mit dem Atommüll und die Gefahren eines nuklearen Unfalls gestritten. Staaten wie Deutschland, Österreich oder Luxemburg sind gegen ein grünes Label für die Atomkraft. Die Bundesregierung will ein Veto gegen die Pläne der Europäischen Kommission einlegen. Verhindern wird Deutschland die Pläne damit allerdings nicht. Im Juli soll auch das Europäische Parlament über den Vorschlag der Kommission abstimmen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
Die Taxonomie befasst sich ja mit der Frage, wohin öffentliches und privates Kapital in Zukunft gelenkt werden soll. Und da halte ich Atomkraft wirklich für keinen sinnvollen Weg, weil sie viel zu lange braucht, wenn man neue Atomkraftwerke bauen will, ehe sie für die Energieversorgung einen Beitrag leisten und sie einfach extrem teuer sind. Von daher bleibt die deutsche Bundesregierung dabei, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren präferieren. Und wir werden sehen, wie die anderen europäischen Länder ihre Energieversorgung jetzt unter diesen verschärften Bedingungen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine in Zukunft gestalten werden.
Auch wenn der Anteil der Atomenergie am europäischen Energiemix in Zukunft nicht zunehmen dürfte, die Debatte um die Rolle der Kernkraft als Klimaretter ist noch längst nicht zu Ende.
Das war das Feature von Martin Reischke über die Renaissance der Kernenergie, warum viele Länder wieder auf Atomstrom setzen. Es sprachen Barbara Becker, Ralf Beiderkeln und Robert Frank. Technik Jan Pasemann, Regie Stefanie Lasai, Redaktion Carsten Burtke.